Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Heute geht es um das Thema Stress im Kinderwunsch. Ich finde, es ist ein Reizthema, weil es wirklich irgendwie ja immer wieder das ist, was wir so zu hören bekommen im Kinderwunsch. Und diese Folge soll mal so ein bisschen was dagegen halten. Das ist zumindest mein großer Wunsch und mein Vorhaben, mal zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich wirklich mit diesem sagenumwobenen Stressthema, ne? Wie viel Einfluss hat das denn wirklich? Also es soll quasi so ein bisschen der Gegenspieler sein zu diesen allseits beliebten Ratschlägen, die wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, die in die Richtung gehen, entspannt euch einfach mal, dann klappt das schon, fahrt doch mal in Urlaub. Ich glaube, du willst es nur zu sehr. Ach, wenn du gar nicht mehr dran glaubst, dann klappt das schon. Also all diese Dinge, ne, die immer suggerieren, tja Mädelchen, bist du auch selber schuld. Wenn du einfach mal ein bisschen lockerer an die Sache rangehen würdest, dann würde das auch klappen, dann hätte das auch schon geklappt, dann klappt das auch. Was ja in sich sowieso schon mal ein völliger verrückter Gedanke ist, weil ich sag mal so, die meisten von uns, die angefangen haben mit dem Kinderwunsch, sind ja nicht direkt vollkommen fokussiert und verbissen und dich verkrampft oder was auch immer an die Sache rangegangen. Ich würde mal behaupten, die meisten von uns haben wahrscheinlich erstmal gedacht, jetzt lassen wir es mal drauf ankommen. Irgendwie, wir lassen einfach mal die Verhütung weg und dann gucken wir mal, was passiert. Irgendwie so. So, also erstmal, glaube ich, sind wir alle wahrscheinlich aufgeregt, aber positiv aufgeregt, neugierig an die Sache rangegangen. Manche von uns vielleicht sogar mit dem Gedanken, ach, muss auch eigentlich jetzt gar nicht direkt klappen. Wenn das jetzt so 2, 3 Zyklen oder so dauert, ist auch ganz schön, weil es ist ja auch eine aufregende Kiste. So. Also ne, ich denke mal, so sind die meisten von uns da erstmal rangegangen. Das heißt, da war ja schon mal eine Entspannung da. Wieso hat das dann nicht sofort geklappt, wo wir alle noch so wahnsinnig entspannt waren? Genau, also das möchte ich mir alles genauer angucken. Darüber werde ich jetzt gleich ein bisschen monologisieren. Aber ich lasse auch 2 ÄrztInnen zu Wort kommen. Zum einen ein Reproduktionsmediziner. Da möchte ich einfach mal wissen, wie seine Haltung dazu ist, seine Erfahrung, vielleicht auch die Studienlage dazu ist. Also bevor ich mit ihm gesprochen habe. Und auch bevor ich mit Dorothee Stroh gesprochen habe, die ist Gynäkologin, hat sich vor vielen Jahren auf Kinderwunsch spezialisiert, hat ein unglaubliches Wissen. Zusätzlich ist sie auch noch Hypnosetherapeutin, also das heißt, sie kennt sich eben auch genau aus mit dem Thema Nervensystem, mit der Regulation und so weiter. Ne? Also ich glaube, das sind nochmal spannende Aspekte, die dazukommen. Abgesehen von dem, was mich gestresst hat im Kinderwunsch, da möchte ich gleich ein bisschen drüber erzählen, habe ich aber auch euch gefragt, was stresst euch denn eigentlich wirklich im Kinderwunsch? Also welche Sachen sind das, die euch da so stressen? Da habe ich eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram und einige Mädels haben dann mitgemacht und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal alles auch berücksichtigen. Fange ich jetzt an mit dem, was ich sage oder was ihr sagt? Nee, ich bin höflich, ne? Ich fange mal an mit dem, was ihr sagt. Also ein wichtiger Punkt war Finanzen. Nicht zu unterschätzen. Ne? Also im Kinderwunsch, je nachdem, wie lange man schon drin steckt, ist das natürlich echt eine sehr belastende Geschichte. Vor allem, wenn es eben Selbstzahler betrifft, aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel Solomann by Choice, queere Paare, ältere Paare oder unverheiratete Paare auch, ne? Aber selbst wenn man einen gewissen Teil erstattet bekommt, das geht ja trotzdem total ins Geld. Und Kinderwunsch bedeutet ja auch nicht immer gleich Kinderwunschklinik. Also das heißt auch, wenn man es anders versucht, so wie ich das zum Beispiel ja auch gemacht habe, mit NFP und Ovulationstests und so weiter. Ich habe dann TCM, traditionelle chinesische Medizin, ausprobiert. Ich habe viele alternative Sachen ausprobiert. Das hat mir die Krankenkasse alles nicht bezahlt. So, ne? Das habe ich auch alles selber bezahlt. Also von daher, das ist einfach ein wichtiger Punkt, der einfach sehr belastend ist. Und ich persönlich finde auch immer, dass finanzielle Sorgen neben gesundheitlichen Sorgen wirklich sehr, sehr zermürbende, schreckliche Sorgen sind, weil die einfach so doll an die Existenz gehen. Das macht einfach ganz, ganz viel mit einem, finde ich, ne? Genau, also wichtiger Punkt. Dann die Angst, dass es vielleicht nie klappen könnte. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die allergrößte Angst, oder? Und das, was am meisten, ja, ich weiß nicht, ob das am meisten Stress auslöst, aber das ist natürlich das, was irgendwie so im Hintergrund oder immer mal wieder aufblitzt, was vielleicht zwischendurch verdrängt wird, was vielleicht auch nicht immer vollkommen präsent ist, aber das, was eben immer wieder aufploppt in unterschiedlichsten Situationen. Und ich finde, das ist ja, jemand anders schrieb nämlich noch die Ungewissheit. Und genau, das ist ja das Gleiche eben, ne? Die Ungewissheit, die Angst, dass es vielleicht nie klappen könnte. Was macht das dann? Was macht das dann mit meinem Leben? Was macht das dann mit meinen Lebensplänen? Das ist ja existenziell. Und natürlich stresst das, gar keine Frage. Jemand hat auch geschrieben, mittlerweile tatsächlich ist es auch der Druck, ständig zum richtigen Zeitpunkt Lust zu haben. Absolut. Ne? Also die Mädels, die es auf natürlichem Wege versuchen, das ist eine Riesen-Challenge. Da wirklich dann auch noch Spaß an der Freude zu haben und das nicht nur als so ein Pflichtpart zu sehen. Je nachdem, wie lange man das schon versucht. Ne? Aber wenn man einfach wirklich schon Jahre dabei ist, dann kann das natürlich auch wirklich heftig sein. Also mein Mann und ich haben das ja Jahre, also wir haben ja wirklich bis auf 3 Versuche, wo wir mit der Kinderwunschklinik halt einen assistierten Versuch hatten, haben wir es ja immer auf natürlichem Wege versucht. Und das ist schon auch wirklich, ja, oder kann einfach eine totale Herausforderung sein. Ne? Oder ist ja, nicht ohne dann da immer das Gefühl zu haben, okay, da haben wir jetzt auch Bock drauf und dass sich das nicht nach Arbeit oder sowas anfühlt, ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen traurig, dann der Part dabei zu wissen, okay, das irgendwie, so wie wir uns das mal vorgestellt haben, ne, hups, wir finden uns einfach toll, wir landen in der Kiste, haben Spaß miteinander und hups, da ist aus Liebe und Romantik heraus ein Kind entstanden. Das, was queere Paare ja nie haben. Aber das haben eben viele Paare, die es schon sehr, sehr lange versuchen, dann eben auch nicht mehr. Ne? Ich kann an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass meine damalige Kollegin, mit der ich die Kinderwunschpraxis Kiel gegründet habe, Kinderwunschberatung Kiel habe ich mit ihr gegründet. Und die hat immer gesagt, so nach einem halben Jahr, wenn es da nicht geklappt hat, am besten das Thema Kinderkriegen an die Ärzte abgeben. Und Thema Sex ist nur für Spaß, damit das getrennt wird voneinander. Das darf natürlich jeder für sich selber entscheiden, ne, was da der richtige Weg ist. Aber bei uns war es anders, wir haben es anders gehandhabt. Aber das ist vielleicht nochmal eine Idee, ne, falls euch das total stresst und wirklich einfach keinen Spaß macht, vielleicht dann sogar irgendwann wehtut oder so, ich weiß es nicht, dass ihr das theoretisch auch outsourcen könnt, ne, oder dann an die Ärzte abgeben könnt, wenn ihr das möchtet. Dann hat jemand geschrieben, was sie im Endeffekt am meisten stresst, ist sie selbst, sagt sie tatsächlich, dass sie eben ständig überlegt, an welchen Stellschrauben sie noch drehen könnte und dieses stetige Gefühl, immer optimieren zu wollen. Auch über was dieses Überangebot geht, ne? Das ist ja ein Markt, machen wir uns nichts vor. Und das, ja, ist sicherlich für viele ein Punkt, ne? Dieses, ich stresse mich selbst. Aber ich sag mal so, selbst wenn das so sein sollte, dass ihr euch selber total stresst und unter Druck setzt und ihr manchmal einfach total genervt von euch selbst seid, weil ihr denkt, verdammte Hacke, warum? Das macht mich wahnsinnig. Hilft es trotzdem nicht, das sage ich jetzt natürlich ans Umfeld, wenn man demjenigen sagt, stress sie einfach mal nicht so. Weil A, wenn das so leicht wäre, also ist derjenige schon selber drauf gekommen, wenn das so leicht wäre, hätte er es schon längst gemacht. Sich weniger gestresst, ne? Das ist ja einfach sehr leicht und salopp dahergesagt. Es löst einfach noch mehr Stress aus, wenn man sich nicht stressen soll und bitte nicht stressen darf. Und es bringt nichts. Das ist ja, ich habe das schon so oft verglichen, aber es ist ja, als wenn man zu jemandem mit einer Angststörung sagt, brauchst keine Angst zu haben. Ja, schon klar. Das hat auch mit Logik hier nichts zu tun. Man braucht da halt irgendwie eine Strategie, um sich selber ein bisschen weniger zu stressen. So. Und nichtsdestotrotz beharre ich da drauf. Ich bin mal gespannt, was die Ärzte, Ärztinnen, sage ich dann jetzt mal, noch sagen werden in dieser Folge. Aber ich beharre da drauf, dass das keine Schwangerschaft verhindert. Und auch wenn man dann schwanger geworden ist, sorgt man sicherlich nicht mit eigenen stressigen Gedanken dafür, dass diese Schwangerschaft nicht bleibt. Das finde ich persönlich, hat ein bisschen was mit Größenwahn zu tun. Wenn wir das nämlich mal umdrehen würden, das habe ich schon mal in einer meiner vorherigen Folgen auch erzählt, stellen wir uns einfach mal vor, da ist jemand, der hat eine Krebserkrankung. Und da wird ja auch immer gerne gesagt, du musst nur positiv denken. Könnte ich auch kotzen manchmal. Also das ist wieder noch ein Auftrag und noch ein Druck und noch was, worüber man sich jetzt Gedanken machen muss und noch was, was man selber irgendwie ändern muss und so weiter. Man hat schon genug damit zu tun, so, ne? Aber wenn da jetzt jemand sagen würde, nee, also diese Krebserkrankung, ich stress mich da jetzt gar nicht mit. Ich glaube einfach, das wird alles super. Ich lehne mich da entspannt zurück und ich regle das jetzt mit der Kraft meiner Gedanken. Da würden aber alle Alarm schlagen und sagen, bist du wahnsinnig, das geht nicht. Du brauchst auf jeden Fall medizinische Unterstützung und so weiter und so fort. Du darfst dich doch jetzt nicht einfach nur zurücklehnen. Wie willst du das mit deiner Gedankenkraft regeln? Die ist ja irre, so. Aber andersrum ist es doch im Grunde das Gleiche. Also wenn man mir sagt, ich verhindere eine Schwangerschaft, also ich verhindere es durch meine stressigen Gedanken, dass ich schwanger werde oder ich verhindere es, dass diese Schwangerschaft sich weiterentwickelt, das ist schon viel gesagt. So, was mir natürlich klar ist, ist, dass wenn man völlig verkrampft ist, dass das anstrengend ist für den Körper, dass der dann Cortisol ausschüttet und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, das verhindert keine Schwangerschaft. Dann nehmen wir doch mal diese extremen Beispiele. Menschen in Kriegssituationen sind schwanger geworden, haben Kinder auf die Welt gebracht. Die waren in einer unfassbaren Stresssituation. Oder das ganz schlimme Beispiel auch, jemand, der durch eine Vergewaltigung schwanger geworden ist. Und die hat sich vielleicht wirklich gedacht, das möchte ich bitte auf gar keinen Fall, dieses Kind. Oder, ne? Und es ist trotzdem auf die Welt gekommen. Also das sind schreckliche Beispiele auch. Ich will es nur einfach mal so sehr deutlich machen, dass das einfach Quatsch ist, dass man dadurch eine Schwangerschaft verhindert, weil man irgendwie gestresst ist. So habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Dass ich glaube, dass das nicht unbedingt eine Schwangerschaft verhindert. So, kommen wir mal zurück zu dem, was euch nervt. Die Kommentare und die Ratschläge. Jo, also da möchte ich direkt mitmachen. Das ist tatsächlich nämlich auch was, was mich unfassbar gestresst hat. Ich glaube, das war sogar mit das Heftigste, was mich gestresst hat. Neben Schwangerschaftsverkündung, das war, glaube ich, auch, hat auch jemand geschrieben. Genau, ja. Wenn andere schwanger werden, genau. Diese Schwangerschaftsverkündung. Absolut. Also ich finde, das ist wirklich was, das hat mich verfolgt, auch manchmal nachts. Und jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat und ich traurig war, oder jedes Mal, wenn ich Angst hatte, dass es wieder nicht geklappt hat und ich traurig war, habe ich quasi innerlich diese ganzen bescheuerten Kommentare, manchmal musste ich die noch nicht mal selber gehört haben. Manchmal hat das schon gereicht, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass einem das geraten wird. Oder dass ich gelesen habe in irgendeinem Forum oder so, dass jemand einer anderen Frau geraten hat oder so. Dann fiel mir das ein und ich habe Zwiegespräche bis Streitgespräche geführt, innerlich, mit Leuten, die ich überhaupt gar nicht kannte, die das auch nicht zu mir gesagt haben. Also natürlich auch teilweise mit Leuten, die Dinge zu mir gesagt haben, weil, auch das ist zumindest bei mir die Wahrheit, selbst liebste, nahestehende Menschen von mir haben mir so blöde Sachen gesagt, die mich sehr durcheinander gewirbelt haben und die sehr, sehr viel mit mir gemacht haben und die mich wirklich gestresst und belastet haben. So, also vielleicht mache ich dann da jetzt mal kurz einmal den Schwenk, weil das, was nämlich die meisten Menschen bei mir gedacht haben, was mich stresst, ist die Tatsache, dass ich meine Temperatur messe jedes Mal, dass ich checke, dass ich weiß, wo und wann ich im Zyklus bin, dass ich Ovulationstests mache, dass ich vielleicht Schwangerschaftstests mache, wobei das wussten die meisten, glaube ich, überhaupt gar nicht so richtig. Das haben die meisten Leute, glaube ich, gedacht, dass mich das am meisten stresst. Deswegen haben sie mir alle den wahnsinnig guten Rat, nicht alle, aber deswegen haben mir einige den wahnsinnig guten Ratschlag gegeben, doch einfach mal gar nichts mehr zu machen. einfach keine Temperatur mehr zu messen, einfach gar keine Ovulationstests mehr zu machen, einfach völlig zu vergessen. Das war mal ein heißer Tipp tatsächlich von jemandem mir sehr nahestehenden. Ich soll doch einfach mal vergessen, wo ich im Zyklus bin. Geile Idee. Da habe ich dann auch gesagt, wie stellst du dir das vor, soll ich mir in den Kopf schießen? Also wie soll ich das denn machen? Ich weiß das einfach und ich halte das auch, by the way, für ziemlich wichtig zu wissen, wo ich im Zyklus bin, weil ich will ja, dass es klappt. Und ich habe streng genommen 6 Tage im Zyklus, in denen ich schwanger werden kann. Es wäre also nicht verkehrt, wenn ich wüsste, wann diese 6 Tage sind, beziehungsweise vor allem, wann diese 2 bis 3 Tage sind, ne? Also diese hoch fruchtbaren Tage. Es ist ja nun mal eben, sind ja die beiden Tage vorm Eisprung so, ne? Das sind ja die hochfruchtbarsten Tage. Am Eisprungtag selbst wird schon wieder knapp, aber so die 2 Tage vorm Eisprung, die sind ja einfach die wichtigsten. Und wenn man eben seinen Körper gut kennt und seinen Zyklus gut kennt, dann kann man das nicht wissen. So, ich kriege ja Signale von meinem Körper. Ich habe ja mal gelernt, also das, was einem ja auch immer alle sagen, Mensch, du musst doch aber auch kommunizieren können mit deinem Körper, du musst doch irgendwie eins werden, gutes Team werden mit deinem Körper. Jo, Freunde, bin ich. Deswegen habe ich das auch gewusst. Es gibt Cervixschleim, das merkst du bei jedem Toilettengang. Es gibt sowas wie Mittelschmerz rund um den Eisprung. Ich hatte das teilweise so heftig, dass ich kaum sitzen konnte. Einmal ist mir wirklich richtig schlecht gewesen davon, wo ich erst hinterher geschnallt habe, was das war, dass es der Eisprung war. Und ich weiß, man kann jetzt nicht sagen, oh, ich merke ein Ziehen im Unterleib, dann habe ich wohl jetzt gerade meinen Eisprung. Das nicht, aber es ist dann so eben grob die Phase, die fruchtbare Phase irgendwie so um den Dreh werden wir uns wohl befinden. Einige Frauen empfinden dann einfach mehr Lust rund um den Eisprung. Ne? Andere merken auch, sie sind viel besser drauf, sie strahlen mehr, sie fühlen sich irgendwie gut aussehend und was auch immer. Das hat ja die Natur clever eingerichtet. So. Also das heißt, wenn man sich und seinen Körper gut kennt und das passiert eben nach einer Zeit im Kinderwunsch und vor allem, wenn man halt eben das mit NFP macht, dann weiß man halt nun mal, wo man ist. Und das jetzt wirklich, wenn ich jetzt krampfhaft versucht hätte zu vergessen, wo ich bin und auch krampfhaft versucht hätte, nicht auf irgendwelche Signale meines Körpers zu hören und mir jetzt sagen, oh, merke ich hier Zervixschleim? Ach nee, ich merke gar nichts, la la la. Das hätte mich wahrscheinlich viel mehr gestresst. Ich habe das letztens auf Instagram noch gelesen bei einer, die gesagt hat, ich habe jetzt wirklich mal versucht, alles wegzulassen. Ich habe diesen Zyklus nicht die Temperatur gemessen. Ich habe keine Ovulationstests gemacht. Ich habe nicht bla 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 bla. Es gibt ja diverse andere Dinge, ne? Irgendwie einen Ring und weiß ich nicht was alles, wie man das tracken kann, auch wenn man möchte. Und das hat ihr überhaupt keine Freiheit gegeben, hat sie gesagt, sondern das hat sie hoch verunsichert. Und das kann ich exakt bestätigen. Ich glaube, so wäre es mir auch gegangen und oder wenn ich das mal ausprobiert habe, so ist es mir auch. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals ausprobiert habe, ehrlich gesagt. Also was ich jedenfalls sagen kann, ne, dass von außen gesehen wirkt das unglaublich stressig und anstrengend. Beziehungsweise ich muss dazu sagen, es gibt auch Frauen, die finden das auch stressig und anstrengend. Ne? Also wenn ihr zu denen gehört, die sagen, dieses Temperaturmessen und dann immer gucken und wissen, das strengt mich nur an, das stresst mich total, dann macht es nicht. Ne? Also um Himmels Willen. Nur kann ich nicht pauschal davon ausgehen, dass das jemand stresst. Bei mich hat es nie gestresst. Ich fand es total spannend. Ich war immer neugierig. Das war für mich, ich war wie so eine Wissenschaftlerin, die einfach total interessiert daran war, was ihr Körper jetzt schon wieder Faszinierendes auf die Beine stellt. Und das fand ich toll zu beobachten. Das fand ich völlig faszinierend. Und das hat mich, mir und meinem Körper viel, viel näher gebracht, weil ich den jetzt voll verstanden habe. Ich habe ja richtig mit dem kommunizieren können. Und das fand ich faszinierend und phänomenal. Und das hat mich gar nicht gestresst. Das wurde aber von außen halt immer gedacht. Und ja, jedes Mal, keine Ahnung, ne, wenn ich scheiße drauf war und ich habe einen Ovulationstest gemacht und ich habe gemerkt, hä, wieso ist der denn jetzt immer noch nicht, wieso blinkt mich denn hier immer noch kein Smiley an oder wieso ist der immer noch nicht feststehend oder so. Das würde doch jetzt total gut passen irgendwie zum Cervixschleim und von der Zeit und so weiter und so fort. Dann kamen mir wieder solche Sätze in den Kopf, so nach dem Motto, ja, was stresste dich denn auch so? Lass das doch einfach mal alles weg. Also das war wirklich was, das hat mich massiv gestresst. Natürlich die Ungewissheit, das war schon auch immer wieder, aber das war so punktuell. Das kam halt alle paar Wochen mal, würde ich jetzt sagen, grob aus der Erinnerung, dass mich das wirklich tief beschäftigt hat, aber nicht, das war kein Dauerstress, so, ne? Also das war es nicht, sondern das waren wirklich diese inneren Dialoge, die ich geführt habe, jahrelang mit Menschen, die mal einen Satz zu mir gesagt haben. Das ist das, was mich wirklich gestresst hat. Und nicht die Tatsache an sich. Also der Kinderwunsch an sich ist natürlich belastend und macht was mit der Beziehung, macht was mit einem selbst, macht ganz, ganz viel. Aber das, was mich tatsächlich, ich glaube, das konnte ich ganz gut handeln und ich glaube, das konnte ich ganz gut irgendwie managen und aushalten und verarbeiten und so weiter. Aber das, was mich wirklich kirre gemacht hat, waren diese Kommentare und diese Sprüche. Also gar nicht mal das Innen, sondern eher das Außen. Passend dazu hat tatsächlich eine auch geschrieben, mein Partner. Ja, das kannst du auch haben. Ich glaube, dass das vielleicht sogar häufiger der Fall ist, als man denkt, dass das aber nicht so gesagt wird, weil man sich da natürlich auch irgendwie noch mal angreifbarer mitmacht, sage ich jetzt mal, ne? Wenn man, also ich glaube, es kann sehr entlastend sein, das auch zu kommunizieren in einem guten, geschützten Rahmen und Raum, dass man sagt, das ist für unsere Partnerschaft echt anstrengend, weil der mich auch einfach nicht versteht oder weil sie mich nicht versteht oder was auch immer. Aber klar, je nachdem, was so ein Partner sagt und macht oder einen auch, und das weiß ich auch tatsächlich von einigen Klientinnen, ich habe ja, als ich noch richtig auch in der Praxis war, hatte ich ja auch ab und zu mal Paare, die zu mir gekommen sind. Und da gab es das eben auch zwischendurch, ne, dass dann das Thema war, ich hatte meistens die klassische Konstellation hier mit Mann und Frau. Und auch dann in den meisten Fällen die klassische Konstellation, sie möchte es irgendwie ein bisschen dringender als er. Auch da gibt es unterschiedliche. Und ich hatte das auch schon andersrum, aber das war eher so die häufige Konstellation. Und dass sie dann auch gesagt hat, ich will jetzt mal in die Kinderwunschklinik, ich will jetzt mal Diagnostik machen, ich möchte jetzt auch einfach mal was probieren und sei es nur eine IUI oder eine IVF oder was auch immer und ich möchte jetzt mal, dass er ein Spermiogramm macht und ich möchte jetzt mal das und das oder wenn es noch weiter fortgeschritten ist, ich möchte, dass wir jetzt mal Richtung Eizellspende überlegen und der Mann ist dann einfach noch nicht so weit oder ist vielleicht auch nie so weit. Und das ist dann natürlich ja hoch anstrengend, weil man sich ja dann wirklich überlegen muss, was machen wir denn jetzt? Wenn der Mann das tatsächlich nicht möchte, da habe ich auch schon mal eine Folge zugemacht, aber das ist deswegen nur so mal am Rande so angerissen. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir dann überhaupt noch weiter den Weg? Weil die Frau hat natürlich den Zeitdruck im Nacken, den der Mann eben rein biologisch gesehen nicht so stark hat. Und das macht es dann eben wirklich schwierig, ne? Also es gibt die Paare, für die ist völlig klar, nee, wir gegen den Rest der Welt und wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Ganz egal, mach kommen, was will. Wir gehen gemeinsam durch das Leben und wir, ne, sind beieinander und entweder mit Kind oder ohne Kind, aber wir sind die Basis. So. Und das ist für manche völlig klar und da gibt es gar keine Fragezeichen. Und bei anderen schwankt das, ne? Dass die sagen, ja, was mache ich denn? Also was ist denn, wenn wir vielleicht ja auch in 30 Jahren nicht mehr zusammen sind? Was ist, wenn wir vielleicht in 2,5 Jahren nicht mehr zusammen sind? Und dann hat sich aber biologisch mein Zeitfenster als Frau geschlossen und du kannst dir eine andere suchen, eine jüngere suchen und mit der kannst du lustig eine Familie gründen und ich stehe da und hab auf diesen Wunsch, auf diesen Herzenswunsch verzichtet. Oder hab zu lange gewartet, weil du noch nicht so weit warst. So, und das macht es natürlich unglaublich schwierig. Und das kann einen ja auch in diesem dringenden und auch drängenden Wunsch einfach total blockieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn man sagt, also ich wäre jetzt bereit für eine IVF. Von mir aus hätten wir schon vor 1,5 Jahren in die Kinderwunschklinik gekonnt. Oder von mir aus sind wir jetzt hier so weit und machen Adoption oder stellen die Anträge aus oder machen mal so ein Seminar oder Pflegschaft oder Eizellspende oder was auch immer. Und wenn da halt dann eben der Partner, weil die Partnerin, noch nicht so weit ist, dann ist das natürlich schwierig, ne? Oder halt die andere Seite, meine Partnerin, mein Partner drängt mich die ganze Zeit und ich will das aber nicht. Ich bin so weit nicht und ich möchte diese Schritte auch nicht gehen oder so. Das ist dann natürlich wirklich, wirklich, wirklich schwierig, auf jeden Fall. Was ihr sonst noch gesagt habt, die Angst, dass die Einnistung bei der IVF nicht klappt. Ja, das ist natürlich ein unglaublicher Druck und das ist, ach, da, auch da gibt es unterschiedliche Haltung oder Wahrnehmung, was ich auch ganz spannend finde, von Frauen, die halt es zum Beispiel lange, lange auf natürlichen Wege versucht haben, also unassistiert, und die es dann eben assistiert probiert haben und die immer gesagt haben, boah, ich dachte, das ist so schlimm, weil das, was ich gehört habe, ist so grausam mit den Hormonen und so weiter. Da muss man ganz klar sagen, das nimmt jede Frau komplett anders wahr. Jede Frau reagiert anders auf die Hormone. Das muss nicht schlimm sein. Das kann auch alles total gut und harmlos laufen. Das kann sogar eine Erleichterung sein. Auch das habe ich nicht selten erlebt bei Frauen, die auch vorher skeptisch waren und gar nicht so gerne eigentlich eine IVF machen wollten, wahlweise eine ICSI, die dann aber gesagt haben, boah, das ist so erleichternd. Ich muss, da ist jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Ich habe vor allem was zu tun. Ich muss mir jeden Tag was spritzen. Das ist für manche der Horror. Für wieder andere ist das aber dieses, okay, ich tue hier gerade was dafür, dass das klappt. Ich bin nicht so hilflos. Ich bin nicht so handlungsunfähig. Ich bin nicht so ohnmächtig. Ich mache was. Und da ist jemand, der guckt sich das die ganze Zeit mit an. Und da sagt mir immer, super, Sam. Und wir gucken rein. Wir gucken rein und sehen, aha, wir haben so und so viele Follikel. Wir haben jetzt vielleicht 2, 3 Leitfollikel oder wie auch immer, je nachdem. Manche haben ja sogar 14 sozusagen schon Follikel. Und dann guckt man halt, ne, wie viele sind es bei der Punktion, wie viele lassen sich befruchten, wie viele werden dann zur Blastozyste. Und wenn es dann eben den Transfer gibt, dass dann eben ganz klar ist, ich weiß jetzt endlich, was in meinem Körper passiert, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Vorher, als wir einfach zu Hause rumgewurschtelt haben, sage ich jetzt einfach mal so unromantisch, da habe ich ja nie gewusst, ist das, was ist jetzt, wie viele Eizellen gab es? Ne? Manche lassen sich mit Ultraschall begleiten, manche aber ja auch nicht. Ist ein Ei gesprungen? Ich glaube ja, wenn ich meinen Zyklus so beobachte, aber haben sich Eizelle und Samenzelle getroffen? Gab es eine Befruchtung oder nicht? Und ist sie in der Gebärmutter jetzt angekommen, die befruchtete Eizelle, oder nicht? Das weiß man ja alles nicht. Und das ist eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, der Vorteil, wenn man das Ganze assistiert macht, mit Medizinern zusammen, dann weiß man das, ne? Und klar, ab da ist es dann eben der Blindflug. Sobald der Transfer vorbei ist, ist es eben der Blindflug. Und das ist dann eben das, was hier eben die eine geschrieben hat, ne? Dass sie eben Angst hat, dass die Einnistung bei der IVF nicht klappt. Also, dass sich die Eizelle es nicht gemütlich macht, weil das ist ja dann der Moment, in dem es wieder in den Blindflug geht, in dem wir nicht mehr gucken können. Und das ist ja dann eine bestimmte Phase, in der wir nicht gucken können, ne? Und irgendwann können wir dann wieder gucken, wenn es dann zu einer Schwangerschaft gekommen ist. Aber bis dahin, vorher können wir ziemlich viel gucken und nachher können wir irgendwann wieder viel gucken. Aber da gibt es diese eine Zeit, wo wir irgendwie ins Vertrauen müssen. Ja, und wo wir dann eben gucken, kriegen wir das irgendwie überstanden hier. Ne? Das ist halt eine sehr, sehr unsichere Zeit, in der man eben nichts überprüfen kann. Dann schrieb noch jemand, der Zeitdruck aufgrund meines Alters und die eher wenige Hilfe bzw. die wenigen Optionen. Und sie schrieb dann noch dazu Ü45. Ja, und das ist ja wirklich dann ein Alter, in dem man im Grunde genommen mehr oder weniger in Deutschland alleine gelassen ist oder wird. Also ich hatte ja eine Folge auch aufgenommen mit Dr. Sören von Otte, die kann ich auch nur empfehlen. Und die zum Beispiel im UKSH, die nehmen Patientinnen bis 45 auf, um IVF und ICSI zu machen. Einige Kinderwunschkliniken nehmen aber gar nicht mehr auf. Also die sagen wirklich, bei 42 machen die Stopp. Das heißt, dann steht man da. Und dann hat man eben die Möglichkeit, das ohne Unterstützung zu versuchen. Da gibt es auch einige, die sagen, es gibt gar keinen Vorteil, ab einem gewissen Alter IVF oder ICSI zu machen, weil viele oder einige sehen den Vorteil von assistierter Befruchtung darin, dass es eben viele Eizellen zu gewinnen gibt. Und das ist dann nicht mehr so möglich ab einem gewissen Alter. Deswegen kann man es auch genauso gut auf natürlichem Wege versuchen. Aber es gibt ja eben auch noch andere Dinge. Wenn die Eileiter nicht durchlässig sind, dann hat man einfach keine Chance mehr. Und wenn einen dann die Klinik ablehnt, was will man dann da machen? Und das ist eben auch der Druck, den Frauen haben. So, also ne, dass sie eben völlig bewusst haben, okay, wenn ich 40 überschritten habe, dann wird eigentlich nichts mehr bezahlt oder von den wenigsten Krankenkassen wird was bezahlt. Oder wahlweise dann noch ein 2-3 Jahre später nimmt mich fast keine Klinik mehr in Deutschland. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, aber da braucht man eben auch finanzielle Ressourcen dafür, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Und wenn man dann eben irgendwann bei Eizellspende ist, braucht man nicht nur die finanzielle Ressource, sondern dann muss man natürlich auch das als Option für sich überhaupt selber sehen. Also das heißt, bei Frauen, die auf die 40 zugehen oder die 40 überschritten haben, die haben einfach nicht mehr so bummelig Zeit, dass sie mal warten können, bis der Partner sich entscheidet, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht, ne? Also das ist, ja, krass, natürlich, das ist ein unglaublicher Stressor und natürlich wahnsinnig belastend, dass man im Grunde so ein bisschen da auf sich allein gestellt ist. Und es gibt das, ich habe letztens mit einer Frau Kontakt gehabt, die ist mit 53 Mutter geworden, auf natürlichem Wege. Und ich wollte so gerne mit ihr eine Podcast-Folge aufzeichnen, ja, hat jetzt nicht stattgefunden, aber ne, dass ich weiß, dass das anekdotisch ist. Und ich weiß, dass es das super, super selten gibt und dass man sich da überhaupt nicht drauf verlassen kann. Aber dieses Gefühl, damit so auch so alleine gelassen zu sein, dann ab einem gewissen Alter, das ist natürlich brutal. Ja, das kann man sich, ja, kann man wirklich nur erahnen, ne, was das für einen Stress auslöst. Eine schrieb noch, die anderen Leute, die versuchen immer auf mich einzureden, dass wir ja noch Zeit haben. Ja, das ist dann das Gegenteil, ne? Herrlich. Dass sie dann sagen, bist du noch so jung, brauchst du noch gar keinen Stress zu machen, da kannst du dich doch noch entspannt zurücklehnen. Also, ein Wunsch hat ja nichts mit dem Alter was zu tun. Ne? Das ist ja mal völlig irrelevant. Wenn ich mit 21 einen riesengroßen Kinderwunsch habe, weil ich den vielleicht schon habe, seit ich 16 bin, weiß man ja nicht. Es gibt ja einfach auch Mädels, die wissen das so früh, dass sie unbedingt Kinder wollen und die möchten eigentlich am liebsten jetzt schon Kinder haben. Und dann müssen sie noch warten, weil mit 16 sind sie angeblich zu jung. Dann mit 21 sind sie auch noch so jung, dann können sie so. Und es gibt eben auch Frauen, und ich habe sie teilweise begleitet in meiner Praxis, die hatten diesen richtigen Drang. Das war wirklich fast wie so ein Drang eigentlich, so eine ganz große Sehnsucht, dass sie gedacht haben, ich möchte jetzt loslegen. Und alle haben reingeredet und alle haben gesagt, mach doch erstmal dein Studium fertig, arbeite doch erstmal, guck doch erstmal, dass du gut aufgestellt bist, dann könnt ihr erstmal irgendwann heiraten, dann guckt da mal, dass ihr ein Haus habt oder so. Also es gibt natürlich auch Menschen, die haben das aus sich heraus, dass sie sagen, nee, ich möchte das erst gerne alles erledigt haben oder abgehakt haben oder auf der Haben-Seite haben. Dann ist das was anderes. Aber wenn einem das von außen gesagt wird, finde ich das ganz, ganz schwierig, weil vielleicht ist es ja auch eine innere Weisheit, dass man weiß, ich habe vielleicht gar nicht so lange. Und damit will ich jetzt überhaupt keinem Angst machen, ne? Aber es gibt ja einfach Frauen, die gibt es nicht häufig, aber es gibt sie, die mit 35 plus in die verfrühten Wechseljahre kommen, in die vorzeitigen Wechseljahre. Das gibt es einfach. Oder die eben mit Anfang 40 plötzlich in den Wechseljahren sind. Das können genetische Gründe sein, das können Umwelteinflüsse sein, das können Arbeitsbedingungen sein, was auch immer, krankheitsbedingte Dinge sein. Aber da von außen zu sagen, nur weil jemand das und das Alter hat, hat er eigentlich noch gar nicht das Recht, sich etwas so sehr zu wünschen und hat doch gefälligst mal locker und entspannt zu sein, weil er sich was wünscht. Ja, das ist doch absurd. So, ne? Also, weil dann hat man nämlich irgendwann, habe ich immer das Gefühl, kippt das. Also erst heißt es ganz lange, ach, ihr habt doch noch Zeit, ihr seid doch noch so jung. Und dann auf einmal macht's kipp. Und dann seid ihr auf einmal so alt. Ja, warum habt ihr denn nicht früher angefangen? Ja, jetzt mit 36 oder so, seid ihr ja auch schon alt. Ne? Also, und dann irgendwann ist man 45 und steht dann da allein auf weiter Flur. Also das finde ich auch schwierig. Wichtig ist, was sagt eure innere Stimme? Was sagt die? Und was möchte die? Und dass ihr darauf hören dürft. Und dass es vielleicht manchmal einen Grund hat, warum die drängelt. Ne? Kann man manchmal als rückblickend verstehen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Grund dafür, dass die so früh drängelt. Also ich finde auch immer, da hat sich gar keiner einzumischen und da hat einfach gar keiner. Aber das sind wir wieder im Außen, ne? Das sind wieder die Sachen, die, da kommt der Druck von außen und da ist das, was Stress macht, gar nicht das aus dem Inneren heraus, sondern das ist einfach nur was, was man wahrnimmt, auf das man gerne hören möchte. Und das, was wirklich belastend ist, was für echten Stress sorgt, ist das, was von außen kommt. Das ist, finde ich, sehr, sehr ärgerlich. So, falls ihr schon da mit aber mit den Fingern trommelt und sagt, was sagen denn jetzt die Ärzte? Eine Sache habe ich noch, dann haben wir es hier, glaube ich. Und zwar, dass es eben auch Erkrankungen, ja, das ist ja eigentlich eine Ergänzung von dem, was ich gerade gesagt habe, fällt mir auf, dass es eben Erkrankungen gibt, gegen die man eben nichts tun kann, die man einfach nichts machen kann. Also zum Beispiel POI, ne, das ist im Grunde genommen so diese frühzeitigen Wechseljahre, ne? Und dass da einfach die Eizellreserve, da spreche ich jetzt nicht unbedingt nur von AMH, weil den darf man kritisch betrachten, den AMH-Wert, sondern wirklich, dass da irgendwann die Eizellreserve aufgebraucht ist, ne? Das ist da, ja, könnt ihr euch ja nochmal genauer mit beschäftigen, wenn das ein Thema auch für euch ist oder ne, ihr da irgendwie vielleicht sogar Sorge habt oder so. Ja, also was stresst wirklich? Welcher Stress ist denn wirklich schädlich für den Kinderwunsch? So, das möchte ich jetzt rausfinden, das frage ich jetzt mal die Ärzte und Ärztinnen und dann gucken wir mal, was die sagen und dann kann ich vielleicht hinterher nochmal ein kleines Fazit ziehen und ich hoffe, dass es wirklich vielleicht sogar eine Klatsche ist gegen all die bescheuerten Scheißsätze, entspannt euch doch einfach mal. Vielleicht kriegen wir hier zusammen in dieser Folge noch was raus, was man solchen Leuten auch argumentativ entgegensetzen kann, wenn einem wieder mal so ein blöder Spruch entgegengeschleudert wird. Und wenn man es nur innerlich für sich selber weiß, das reicht ja manchmal schon, dass man dann einfach nur tief durchatmet und sagt, pass mal auf, wenn du das wirklich, ach, dann schickt ihr demjenigen einfach die Folge hier. Ich hoffe, das klappt. Ich bin gespannt. Los geht's mit den kleinen Interviews. Wir starten jetzt mit Dr. Med Dorothee Struck. Sie ist Gynäkologin und Hypnosetherapeutin. Und ja, sie habe ich jetzt als allererstes gefragt.
Okay, Dorothee. Die Frage aller Fragen, ist Stress wirklich jetzt schädlich fürs Schwangerwerden und auch fürs Schwangerbleiben?
Darauf antworte ich dir ein ganz eindeutiges Jein.
Oh, ich habe es befürchtet.
Es kommt drauf an, was du beguckst, was für Stress du anguckst und wie du das Ganze analysierst. Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Mhm.
Es gibt etliche Kollegen, die sagen, nein, Stress macht überhaupt nichts aus und wenn du kurzfristigen intensiven Stress anguckst, den wir alle haben, wie eine stressige Berufstätigkeit oder so, gibt es tatsächlich keinen Nachweis, dass das bei unerfülltem Kinderwunsch stört, mhm. bei Frauen. Mhm. Im Gegensatz zu Männern, wo wir aus Dänemark eine ganze Reihe Studien haben, dass Männer mit beruflich assoziiertem Stress, der häufig auftreten, deutlich schlechteres Spermiogramm haben.
Ah, interessant, okay.
So, wobei bei einigen Studien auch dazu gesagt wird, nun, also Männer neigen dann häufig zu kompensatorisch Verhalten wie Fastfood, mehr Alkohol. Wir wissen, dass Alkohol sehr schlecht für die Spermien ist. Also wir wissen nicht genau, ist es nur der Stress mhm. oder ist es dann eben auch, dass öfters mal ein, zwei Flaschen Bier abends da sind, um runterzukommen, mhm. wenn der Chef ein Brüllaffe war oder so. Also wie gesagt, ist es eine sehr komplexe Sache. Wenn du rein anguckst, diese äußeren Stressoren, und das sagen ganz viele Leute aus der Psychologie, nee, das macht nichts. Wenn du aber die internen kinderwunschbezogenen Stressfaktoren anguckst, dann macht es eine ganze Menge.
Mhm. So.
Das heißt, dieser Stress, die unfruchtbare Frau zu sein im Freundeskreis, alle werden scheinbar ganz schnell schwanger, die welche wollen. Ich meine, die anderen erzählen vielleicht nicht, dass sie auch in der Kinderwunschklinik sind, aber mhm. wie gesagt, das ist ja sehr privat, da ist sehr viel Tabu drauf. Und man hat das Gefühl, ganz viele Frauen können das, nur ich nicht. Das einfachste biologische Ding, die Nachbarin drei Häuser weiter meckert vielleicht rum, schon wieder schwanger, ich wollte gar kein drittes Kind. Und man denkt sich so, ich will doch aber nur eins. Also dieses Gefühl, von anderen abgetrennt zu sein.
Mhm.
Und die Frau, die versagt, in so etwas Einfachem zu sein. So dieser intrinsische Stress of Barrenness, heißt das in der englischen Studienlage. Also dieser Stress durch die Unfruchtbarkeit, der potenziert das Ganze.
Mhm. Also ist da leider irgendwie was dran, wenn dieser Hasssatz schlecht hinkommt. Ich glaube, du musst dich nochmal entspannen, dann wird das auch klappen. Oh, ich kann kotzen, wenn ich mir das
ich
vorstelle.
Ich weiß. Und das Ding ist, das ist halt einfach auch nicht so einfach. Also ich kann gegen situativen beruflichen Stress, was weiß ich, ich habe Arbeitsverdichtung, ich muss für eine kranke Kollegin was auffangen, da kann ich gut mit Entstressungsmaßnahmen, ob du progressive Muskelrelaxation oder Meditation oder sonst was nimmst, mhm. zumindest zeitlich was machen. Mhm. Aber dieser intrinsische Stress of Barrenness, also der Stress, die unfruchtbare Frau zu sein, die Stress, die, der Stress, die Frau zu sein, die abgehängt ist vom Familienleben, vom normalen Familienleben. Das betrifft auch Frauen mit einer sekundären Sterilität, das heißt, die ein Kind haben, da kommt kein weiteres mehr. Aber die gesellschaftliche Norm sind eben diese 2,1 Kinder. Das heißt, ich bin immer noch nicht genug. Das nimmst du immer mit. Das heißt, diese klassischen Entspannungsübungen, die sind zwar gute Tools, wenn du, was weiß ich, beruflichen Stress hast oder du pflegst ältere Angehörige und musst da zwischendurch einfach mal runterkommen. Aber spezifische Stressfaktoren sind da nicht, zumindest nach dem, was ich weiß, nach meiner Kenntnis, nicht so gut zugänglich. Und das ist eben der Grund, warum wir mit Hypnose sehr spezifische Faktoren angehen, die in diesem Stress of Barrenness, also dieser Stress der Unfruchtbarkeit drin enthalten ist. Und dieser Stress der Unfruchtbarkeit, der nimmt ja über die Zeit zu.
Ja, klar.
So, und du kannst nichts, du bist so ohnmächtig dagegen. Also du kannst vielleicht massiv viel arbeiten. Ich kenne das auch, eine Kollegin schwanger, macht keine Nachtdienste, eine krank. Ach, du powerst mal 3 Monate durch, weißt aber, okay, da ist eine Stelle ausgeschrieben, es wird irgendjemand geben oder die Kollegin, die krank ist, hat das und das und das gehabt, ist eine OP, kommt dann und dann wieder, ist mitzurechnen, dass sie vielleicht nicht sofort Nachtdienste macht, aber es wird sich irgendwann wieder entspannen. Das heißt, du hast bei vielen Stresssituationen das Gefühl, ja, es ist absehbar, es hört auf oder ich suche mir einen anderen Job. Ich meine, ich habe auch mal die Klinik gewechselt, weil ich mit einer beruflichen Stresssituation nicht zufrieden war. Das kannst du nicht beim Kinderwunsch. Ja. Da kannst du nicht sagen, ich schreibe jetzt mal ein Bewerbungsgespräch für eine andere Klinik oder eine andere Praxis oder was auch immer. Und dann habe ich andere Kollegen und die Blätter werden neu gemischt. Und ja, auch da, ich werde zupacken müssen, arbeitsscheu bin ich nicht. Aber bestimmte Sachen ändern sich. Und es kommt diese Ohnmacht dazu und dieses Ausgeliefertsein, bestimmte Sachen nicht kontrollieren zu können.
Ja, absolut. Das ist natürlich fatal. Und du sagst, dieses Gefühl potenziert sich, je länger ich das habe und je mehr. Und das wirkt sich tatsächlich auf meine Fruchtbarkeit aus?
Ja.
Inwiefern?
Das eine ist, also teilweise sehen wir es körperlich, nicht bei allen Frauen. Frauen reagieren unterschiedlich auf Stress. Zum Beispiel, dass der Prolaktinspiegel hochgeht. Jetzt gerade wieder eine Patientin gehabt, die einen relativ hohen Prolaktinspiegel hatte und den wir mit Hypnose und Heilpflanzen gut runtergekriegt haben. Prolaktin ist das Milchbildungshormon.
Ich wollte gerade sagen, für alle diejenigen, die es nicht wissen, beim Stillen.
Genau, wir brauchen das zur Milchbildung. Wir brauchen es letztendlich nur sehr, sehr wenig im Frauenleben. Es wäre eine Verschwendung, so etwas zu haben und nicht anderweitig zu nutzen. Während Vollstillen ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, sehr gering. So, es gibt tatsächlich diese Verhütungsmethode, die gerade für Entwicklungsländer empfohlen wird, Laktationsamenorrhoe-Methode. Das heißt, das Kind wird vollgestillt, möglichst am Körper getragen, wenig, also nach Bedarf. Aber die Gesamtstillzeit über den Tag sollte eine gewisse Menge machen. Das ist unter Bedingungen, wo die Frauen die Kinder sowieso am Körper tragen, ist es relativ einfach. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, in den ersten Monaten nach Geburt schwanger zu werden, unter 2%. So, also das ist eine fantastische Verhütungsmethode. Ist tatsächlich sicherer als durchschnittlicher Gebrauch vom Kondom.
Ja.
So, und das ist ein biologisches Programm. Wenn ein Kind vollgestillt wird, das kostet die Frau wirklich Kraft und Energie, dann ist nicht so viel Energie über, um gleich das nächste anzusetzen. So, und auch wenn die Regel wiederkommt nach der Geburt, hängt mit am Stillen, hängt auch an anderen Faktoren. Das heißt, der Körper guckt so ein bisschen, wann habe ich überhaupt Überschuss und Kraft fürs nächste Kind und wann müssen wir erstmal eins groß kriegen? Und das ist was biologisch für das Überleben des bereits geborenen Kindes notwendig ist.
Aber wenn ich jetzt noch gar kein Kind habe und dann habe ich aber trotzdem durch diese Art von Stressen erhöhten, also kann ich das messen lassen einfach beim Arzt?
Ja, das kann man im Labor messen lassen, wird optimalerweise, also muss man nicht nüchtern sein, wird optimalerweise in der ersten Zyklushälfte gemessen. Kurz vor der Regel geht der Prolaktin immer so ein kleines bisschen hoch, so als wenn der Körper die Ohren aufstellt und denkt, na, müssen wir in 8 Monaten einen Satz kriegen. So, das ist nicht doll, aber gerade wenn man so an der Grenze ist, kann das halt verfälschen. So, und ganz wichtig, 24 Stunden vor der Messung des Prolaktinspiegels nicht an den Brüsten manipulieren, das heißt nicht eincremen, nicht sexuelle Aktivität an den Brustwarzen, weil das täuscht halt vor, dass da ein Kind nach Milch sucht. Und auch da reagieren manche Frauen sehr schnell. So. Okay. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, Brust abgetastet habe, als ich noch die Praxis in Kiel hatte als Frauenärztin, dann haben wir, wenn wir Prolaktin abgenommen haben, immer vorher, dann haben die Krankenschwestern das immer vorher gemacht, bevor ich dann die Brust untersucht habe, weil das bei einigen Frauen dann eben nach oben geht. So, das kann ich messen lassen und es ist bekannt, dass bei Stress bei einigen Frauen, nicht bei allen, Prolaktin hochgeht. Und wenn das Prolaktin über einem bestimmten Wert ist, das schwankt so ein bisschen von Labor zu Labor, wie der Referenzbereich ist, steht aber auf dem Laborzettel mit drauf, dann ist es etwas, was die Effektivität des Eisprungs mindert und im Nachgang die Menge des Gelbkörperhormons, was gebildet wird, verschlechtert, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist geringer. Es ist kein absolutes Verhütungsmittel. Es ist eher von der Natur so eine Art Child Spacing, das heißt, der Abstand zwischen Schwangerschaft und der Körper guckt nicht, habe ich schon eins oder nicht, sondern der Abstand zwischen Schwangerschaften wird größer. Was war evolutionsbiologisch früher Stress? Schlechte Ernten, schlechte Wetterverhältnisse, Jagdgründe sind abgegessen. Dann ist es nicht schlau, wenn Frauen alle anderthalb Jahre schwanger sind, sondern besser, die Kinder kommen in 3 bis 4 Jahren Abstand. So, weil mangelverseuchte Frauen kriegen mangelverseuchte Kinder schlechtere Wahrscheinlichkeit, die groß zu werden. Also da läuft so ein, ich sag mal, Neandertalerinnen-Programm in uns ab. So, das ist halt eine Form, wie man es messen kann. Wir wissen aber auch, dass Frauen, es gibt auch Frauen, die über andere biochemische Pathways, Neurotransmitter, das ist sehr komplex, reagieren können. Es gibt Frauen, die werden trotz massivem Stress leicht schwanger. Menschen sind unterschiedlich, aber es gibt Frauen, da ist es ein relativ heftiger Impact.
Aber was ist, wenn ich jetzt IVF mache oder ICSI? Dann bin ich ja, werde ich ja hormonell total stimuliert und eingestellt und ich weiß nicht was. Kann das dann trotzdem dagegen
halten? Also das Prolaktin kann ja, wird ja von vielen Kinderwunschkliniken mitgemessen im Rahmen der Basisdiagnostik. Wenn das zu hoch ist, werden dann Medikamente gegeben. Das, also jemanden zu stimulieren, wenn das Prolaktin super hoch ist, macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn.
Okay.
Weil ich einfach weiß, damit, klar, ich steuere den Zyklus dann von außen, aber die Wahrscheinlichkeit würde ich mal für geringer annehmen, beziehungsweise habe es auch bei Patientinnen erlebt, in dem Moment, wo dann jemand mal gesagt hat, oh ja, wir gucken mal nach dem Prolaktin, das ist so hoch, wir machen was, nächster IVF-Versuch. Ist wunderbar gelaufen, Patientin ist schwanger geworden.
Okay.
So, das ist ja was, was ich medikamentös oder mit anderen Verfahren gut in den Griff kriegen kann. Die anderen Sachen, die ich nicht so einfach messen kann, die sind mehr ein Problem.
Aber was ist nochmal, muss ich nochmal kurz fragen, wenn wir bei Hormonen sind, was ist mit Cortisol? Weil das ist ja, ne, Stresshormon, wenn ich davon zu viel ausschütte, verhindert das auch eine Schwangerschaft oder kann das auch eine Schwangerschaft verhindern?
Es wurde eine Zeit lang dieser sogenannte Pregnant Alone oder Progesterone Steal Effekt postuliert, aber der ist nie nachgewiesen worden. Also enzymatisch kann ja Progesteron und das Pregnenolon, das Vorstufenhormon, umgewandelt werden in Cortison. Und es gab mal diese Theorie, ist so Ende der 90er, glaube ich, hochgekocht, dass der Körper bei Stress das Progesteron halt sozusagen abzieht, um daraus Cortisol zu machen. Das ist tatsächlich nie bewiesen worden. So, das Ding ist immer so, das, was kann man tatsächlich beweisen? Was ist die Beobachtung? Ich merke einfach, wenn Frauen es schaffen, sich ein Stück weit von ihrem Stress zu distanzieren, dass die Schwangerschaften leichter werden.
Ja, ich finde das so fatal und so schwierig, weil was mich zum Beispiel gestresst hat, also klar fand ich das auch zwischendurch stressig, die zu sein, bei der es nicht klappt und so. Aber was mich, glaube ich, am allermeisten gestresst hat, waren diese ätzenden Kommentare, dass ich mich doch einfach nur entspannen soll oder dass es bei uns halt nicht sein. Und das finde ich so, das ist so fies, weil ich so denke, okay, mit diesem Scheiß-Tipp sorgst du erst dafür, dass ich noch gestresster bin.
Genau. Spann dich doch mal.
Genau, mal kein Problem. Ich habe hier so einen Schalter, da drücke ich mal einmal kurz drauf, zack, ist der Stress weg. Und kann
das
man nicht.
Funktioniert so nicht.
Weißt du, was ich mich immer gefragt habe, weil der Gegenspieler zu Cortisol, ne, ich bin Laie, du sag mir, was ich hier erzähle, ob das totaler Quatsch ist, ist doch Oxytocin. Wenn ich also in Oxytocin.
Nee.
Nein, aber kann ich nicht dagegen halten, wenn ich mit Oxytocin mich überschwemme, dass ich dann nicht mehr so viel Stress empfinde, weil ich habe hier Kuschelhormone und Nähe und alles ist ein bisschen rosaroter?
Das ist jetzt biochemisch gesehen und hormonell extrem platt gedacht. Ich habe jetzt gerade gedacht, du packst jetzt das Dehydroepiandrostenedion aus, so als das Regenerationshormon.
Nee, ich wollte irgendwas dagegen geben. Eine schöne Oxytocin-Spritze und dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus hormonell bei mir.
Wo willst du die Oxytocin-Spritze herkriegen? Also ich denke jetzt gerade an die 3 Einheiten Oxytocin, die man der Frau nach der Geburt, wenn sie anfängt, stärker zu bluten, dann gibt. Aber gut, solange ich im Kreis habe. Du meinst jetzt wirklich Entstressende Maßnahmen im Sinne von, ich kuschele mit meinem Kind, was hoffentlich schon da ist, oder besorge mir halt Kinder von anderen.
Oder mit dem Pferd, mit dem Hund, mit der Katze, mit dem Mann, mit der Frau, was auch immer, ne?
Ich kann dir dazu tatsächlich keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Aber
Immer erforscht werden von irgendwem.
Oxytocin ist kein direkter Gegenspieler fürs Cortison.
Okay. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man damit irgendwie vielleicht ein bisschen was gegensteuern kann. So wie man irgendwas gegen das Prolaktin, das Erhöhte, irgendwie auch gegensteuern kann.
Ich glaube, das ist eine individuelle Frage. Was tut dir gut und was hilft dir, stressresilienter zu sein? Also ich mag dieses Ding, was hilft dir, schnell zu entspannen? Nicht, weil schnell entspannen ist schon wieder so
Ja,
ein,
Widerspruch in sich.
so, oh Herr, schenkt mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich, ne?
Genau.
So, wo die Geduld hernehmen, wenn man total unter Stress ist? Wo die Entspannung hernehmen, wenn man total. Es geht eher darum, wie kann ich stressresilienter werden? Das heißt, wie kann ich Stress besser abpuffern? So, und da können solche Maßnahmen total sinnvoll sein. Und es ist das, was ich irgendwie in der Hypnoseausbildung auch immer meinen Schülerinnen erzähle. Whatever rocks your boat. Also das, was dein eigenes Boot in Schwung bringt. Und es gibt Kanus, die werden mit Muskelkraft betrieben. Es gibt Segelboote, die werden mit Wind betrieben. Es gibt Motorboote. Was bringt dein Boot in Bewegung? Wenn für mich das morgens ist, Kaffee zu trinken auf der Terrasse, und von einer Katze vollgefusselt zu werden, die total schnurrt, dann ist das mein persönliches, ach ja, und jetzt habe ich erstmal so einen richtig schönen Ruhepunkt und dann kann der Tag beginnen und die Patienten können, egal was für wilde Geschichten mitbringen. Es gibt vielleicht Leute, die haben eine Katzenhaarallergie, für die wäre das der totale Stress, sich vorzustellen, dass da mein kleiner schwarz-weißer Kater ankommt und in der Gegend rumfusselt. Also es geht nicht um irgendwelche Patentrezepte, sondern so eine Intuition zu spüren, das innere GPS wieder mehr anzuschalten, zu sagen, was ist das, was mir hilft, diese Zeit gut zu überdauern? Ich glaube, es geht eher um diese Frage.
Ja, das ist eben das, ich sag mal, das Anstrengende in Anführungsstrichen, ne? Dass ich mich auf meinen Weg begeben muss. Ich muss mich auf die Suche machen, was hilft mir, was bringt mich runter. Also ich weiß, kann dir gar nicht zählen, wie oft ich Yoga empfohlen bekommen habe. Ich werde bei Yoga aggressiv. Das ist einfach nicht mein Ding. So, ne? Das mag für total viele gut funktionieren. Ich war dann eher bei Meditation und am Ende bin ich ja bei dir gelandet, bei Hypnose. Das war für mich ein Knaller. Früher fand ich auch mal autogenes Training gut. Also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die funktionieren, aber es funktioniert eben nicht alles bei jedem, ne?
Ich musste eben so lachen, weil ich bin auch überhaupt nicht für Yoga. Ich habe es mehrfach probiert, verschiedene Stile. Ich hatte ja früher eine Arzthelferin am Tresen, die auch Yogalehrerin war. Die hat mir gesagt, du hast nur noch nicht die richtige Lehrerin gefunden, du musst es nochmal probieren. Nee, das ist es nicht für mich. Aber ich liebe Tai Chi. Ich habe es mal mit Zen-Meditation probiert. Ich bin wahnsinnig geworden. Also dieses Nicht-Denken, 25 Minuten Nicht-Denken und nur irgendwie den Atem zählen bis 10. Ich bin an meinen Tagen nicht bis 3 gekommen, weil ich schon wieder was gedacht habe. Also ich bin wahnsinnig geworden, da bin ich bei tibetischem Buddhismus gelandet und da hatte ich einfach diese Meditation, die sehr viel Inhalte hatten, Visualisierung, ein Mantra, was, also das hält mich beschäftigt. Damit komme ich klar. Nicht denken und nur atmen, das ist nicht meins. Und ich kenne aber Leute, die damit völlig glücklich sind. Und für mich war eben auch Hypnose zu finden oder wiederzufinden so der absolute Gamechanger, aber auch das ist nicht für alle perfekt geeignet. Also, und das ist halt, was ich zum Beispiel in den Three Keys Kinderwunschkursen so toll finde, das ist eine spezielle Hypnosetechnik nach Lindsay Eastburn, eine Kollegin, die ja seit über 30 Jahren eigentlich nur Kinderwunsch und Geburtshilfe mit Hypnose macht, Wahnsinnserfolgsrate hat fast nur Frauen über 40, hat eine 70-prozentige Erfolgsrate, allerdings auch in Kooperation mit Kinderwunschkliniken. Also das ist nicht alles nur Hypnose, sondern ganz klar auch, wo eine medizinische Indikation ist, da arbeitet sie halt mit mehreren Kliniken zusammen. Es ist total klasse, weil es geht bei diesen drei Schlüsseln darum, die eigene Intuition wieder anzuschalten oder wieder freizulegen, weil die oft so mit diesen ganzen Fruchtbarkeits-Hacks aus dem Netz und was man alles noch tun soll und dieses, und ja, es gibt ganz vieles, was einzelnen Frauen hilft, aber es ist halt nicht für alle. So, und dann fragen Frauen, soll ich eben jetzt abends Low-Carb-Ernährung machen? Ja, ist die Frage, haben sie ein PCO-Syndrom mit einer Insulinresistenz? Weil dann ist es total sinnvoll. Weil dieses Insulin, was da halt über Nacht irgendwie hoch ist, also das kann erhöhte Bildung von männlichen Geschlechtshormonen machen, das kann bestimmte andere Sachen irgendwie verstärken, das kann einfach Unsinn machen, es kann, wenn es sehr hoch ist, Entzündung im Körper machen, was die Einnässe umschränkt. Habe ich tatsächlich eine Insulinresistenz, das heißt, reagiere ich auf Kohlenhydrate, mit vermehrten Insulinausschüttungen kann es sinnvoll sein, habe ich das nicht, kann das auch wieder zu Stress führen, weil Mann und das schon vorhandene Kind, die wollen aber Pizza und die wollen Pasta und die wollen richtiges Abendbrot und dann muss man für zwei Parteien sozusagen kochen oder sich irgendwie im Maul nehmen. Also,
Ja,
it's
das
complicated.
Ist ja total. Es ist einfach spannend, weil für manche ist Sport eine totale Entlastung. Für andere ist Sport aber wieder Stress, weil es noch ein To-Do obendrauf ist. Also wirklich, das ist wahrscheinlich tatsächlich wichtig zu gucken, was stresst mich wirklich. A, bin ich wirklich gestresst, wie mir immer unterstellt wird? Oder bin ich es vielleicht überhaupt gar nicht? Es wird einfach immer nur unterstellt. Das kann ich ja messen, auch mit Prolaktin zum Beispiel oder Cortisol oder was auch immer. Und dann mich auf den Weg zu machen und zu gucken, was hilft mir wirklich? Nicht das, was in irgendwie jeder x-ten Frauenzeitschrift steht, sondern zu gucken, was bringt mich wirklich runter, was reguliert wirklich mein Nervensystem? Da sind wir ja auch bei Vagusstimulation, bei Vagusnervstimulation und so. Macht das, hat die Hypnose eigentlich auch da eine Auswirkung?
Nicht direkt auf den Vagusnerv, aber was wir messen können, ist, dass bei Suggestionshypnosen die GABA-Produktion im Gehirn regelrecht angeschmissen wird, Gamma-Aminobenzoesäure, Neurotransmitter, der sehr, sehr viel mit Entspannung zu tun hat und worüber sich dann sekundär hormonelle und andere nervale Strukturen regulieren. Und GABA ist auch etwas, was gegen Stresshormone entgegenwirkt. Und das kannst du tatsächlich, also auch der Unterschied zwischen einer Suggestivhypnose, also das, was ich zum Beispiel so auf Aufnahmedateien habe und eine 1:1 Hypnosetherapie, die ja manchmal sehr anstrengend ist, weil man auch Sachen aus der Kindheit bearbeitet, wo eher andere Neurotransmitter im Vordergrund stehen, das kannst du mittlerweile messen. Und also für mich ist halt so in der Suggestionshypnose dieses wieder anschalten und freilegen der Intuition und das Vertrauen auf diese innere Stimme. Das ist für mich so unglaublich wichtig und nicht dieses, oh, es gibt hier noch einen Hack und da noch einen Hack. Und wenn ich immer gucke, gibt's noch einen Hack? Gibt's irgendwas Neues? Sage ich letztendlich meinem Unterbewusstsein, ich muss noch mehr tun. Ich reiche nicht aus. Mein Körper ist nicht genug. Was aus der Theorie der Hypnose ganz, ganz schädlich ist. Statt zu sagen, okay, ich habe jetzt einige Sachen gemacht, ich fühle, jetzt reicht es gerade. So, und es gibt Frauen, denen ich gesagt, sie müssen ganz viel Sport machen. Ja, habe ich eine Insulinresistenz? Bei einem leichten Übergewicht kann das tatsächlich sinnvoll sein. Mhm. Es kann aber auch sein, die Frau ist eigentlich schon total entkräftet und läuft leer und ist schlapp. Und dann ist Sport etwas, was sie noch mehr in den Mangel reintreibt. Und ich habe eine Patientin, die hat bei mir, ich habe drei Kinder gekriegt, so über die Jahre in der Kinderpraxis. Der ist immer gesagt worden von einer Kinderwunschklinik, sie müsste aufhören mit Sport. Und die hat früher Triathlon gemacht. Also die machte für ihre Verhältnisse mit dem, was sie gelaufen ist, mit 10 Kilometer in der Woche, das war für die ein Witz. Und da wurde immer gesagt, das ist zu viel. Die ist mit 15 Kilometern in der Woche, ist sie dreimal schwanger geworden. Weil das war ihre Form. Es gibt Leute, die bauen einfach Stresshormone muskulär ab. Die brauchen das, Sport zu haben. Und die sagte, also wenn im Büro viele Deadlines sind, ich muss einfach morgens meine 5 Kilometer laufen. Ich packe das sonst nicht. Das ist meine Art, den Stresshormonen echt wegzulaufen. Und es gibt Leute, die kriegen Schweißperlen im Gesicht, wenn sie nur 3 Kilometer laufen müssen.
Ja.
So, was passt? Was hilft mir? Bin ich so ein Bewegungstyp, der das braucht, sich da mal auszupowern und der es wirklich besser geht, wenn sie schweißgebadet nach so einem richtig schönen Sprint dann nach Hause kommt am Schluss und denkt so, und jetzt in die Dusche und jetzt fühle ich mich klasse, ich bin dem Leben gewappnet. Oder jemand pfeift auf dem letzten Loch und es war so eine Zwangsübung. Ich muss das tun damit. Und für mich ist auch immer so, mit was für einem Mindset macht jemand etwas? Macht jemand etwas, weil ich spüre, das tut mir gut. Danach bin ich mehr in mir drin. Ich habe ein besseres Vertrauen zu meinem Körper. Ich habe ein gutes Körpergefühl. Ich habe genau das gemacht, wo mir mein Körper übers Spüren rückmeldet, jo, das ist gut. Oder habe ich etwas gemacht, weil mir von außen jemand sagt, das ist halt gut. Und ich muss das tun. Und wenn ich das nicht tue, fühle ich mich total unvollkommen und nicht ausreichend.
Und das finde ich auch nochmal so wichtig zu sagen, weil ich habe das selber auch oft gedacht, dass ich dann dachte, ja Gott, das heißt es immer, ne, irgendwie klar, gesunde Ernährung, Bewegung ist jetzt sicherlich nicht unbedingt per se schädlich, aber mich hat sowas oft einfach massiv gestresst, wo ich eben wirklich eigentlich schon leer gelaufen war. Und das hätte mir noch den Rest gegeben, so, ne? Und deswegen war ich dankbar, die Hypnose zu haben, weil ich halt wusste, okay, Das liegt mir näher. Ich bin immer schon so gewesen. Ich mache es mir gerne gemütlich. Und da kann ich es mir einfach gemütlich machen. Ich mache die Hypnose an und ich muss nicht zwingend aktiv sein, um mir was Gutes zu tun und um für mich zu sagen, dass ich in meinen inneren Frieden oder so komme. Ne, das ist so häufig dieses, man sieht da Leute im Yoga-Sitz mit Salat und denkt, alles klar, die haben es drauf. So muss ich es auch machen. Das erzeugt oft nur Druck, dass man wirklich gucken darf, was hilft tatsächlich mir ganz persönlich? Und da gibt es kein besser oder schlechter oder richtig oder falsch.
Da ist jede Frau auch wirklich anders. Ich musste gerade so lachen, eine indische Freundin von mir hat mal gesagt, ja. Und wenn ich dann die Westlerfrauen sehe, die im Stechschritt total gehetzt aufs Yoga-Studio zulaufen, dann ist doch kein Yoga. Egal, was die da die Stunde danach machen. So, Yoga, man steht morgens auf, das macht man im Pyjama zu Hause. Gut. In Indien ist es sicherlich anders. Da gehört es in die Kultur einfach mit rein. Aber diese Idee irgendwie, oh, ich muss jetzt unbedingt noch zur Yogastunde oder was auch immer. Diese To-Do-Listen. Kinder werden nicht gemacht. Kinder werden empfangen. Also wir brauchen auch mal diesen Mut zum Nichttun. Und das ist in unserer Gesellschaft was, was ganz schwer ist. Aber auch dieses einfach mal Nichttun und die Dinge sein lassen und laufen lassen. Und rumbleiern und mal reinzuspüren, was wäre jetzt gut und wenn eben das Sofa das ist, was sich am besten anfühlt, kann es hilfreicher sein, als nochmal joggen zu gehen, genauso wie jemand mit so Bewegungsnaturell sagen kann, so, aber ich laufe jetzt nochmal 5 Kilometer, weil ich weiß genau, ich fühle mich dann die ganzen nächsten 24 Stunden gut. Mein Körper ist so. Wir sind nicht alle mit einem Ausstechförmchen gemacht, und das ist gut so.
Absolut, absolut. Okay, also es gibt Arten von Stress, die können tatsächlich sich auswirken auf unsere Hormonlage und deswegen auch schwierig sein für eine Schwangerschaft. Einmal vielleicht noch kurz zum Abschluss, schwanger bleiben. Ich kann ja mit Stress, also kann ich das auch verhindern, also quasi eine Fehlgeburt erzeugen durch Stress?
Nee, wenn eine Schwangerschaft sitzt und der Körper die haben will. Nein, die häufigsten Gründe für Fehlgeburten sind entweder genetische Anomalien. Es wird ja nicht immer alles untersucht. Bei einem Abgang, das Wort Fehlgeburten mag ich nicht so, weil da schwingt immer so dieses, was falsch gemacht haben, sich verfehlen mit drin. Und im Englischen wird heute immer nur von Loss of Pregnancy, also Verlust einer Schwangerschaft gesprochen. Finde ich eigentlich viel schöner und wenn ich so an meine Klinikzeiten zurückdenke, ich habe ja auch in Kliniken gearbeitet, wo Abtreibungen gemacht wurden, selber auch welche gemacht, weil ich das wichtig finde, dass eine Frau, die absolut kein Kind haben will, aus welchen Gründen auch immer, nicht gezwungen werden darf, es auszutreiben und tragen. Und dann mache ich das lieber medizinisch sauber, ja, als dass wir wieder ins Zeitalter der Hinterhofabtreibung zurückgehen. Und was mir die Frauen teilweise erzählt haben in der Ambulanz, was die versucht haben und wie sehr die unter Stress standen, weil gewalttätiger Partner, kein Rückhalt von der Familie, also von bis Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, nach einer Schwangerschaft. Und die Schwangerschaften saßen bombenfest. Also die Schwangerschaften selber, wenn sie erstmal da ist, kann ich nicht wegstressen.
Ja, gut. Das finde ich ist
So.
nämlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und
Ich kann auch nicht mein IVF zerdenken. Also da kommen manchmal auch Frauen bei mir an und sagen, ich brauche jetzt Unterstützung, weil ich glaube, ich habe meinen IVF-Prozess zerdacht. Und nee, also sie hatten ein langes Protokoll. Die Kollegen haben das getan, was sie einfach tun und gut machen und ihren Zyklus so gesteuert. Und dass jetzt irgendwie aus den 5 Eizellen nur 3 befruchtet waren und leider keine angegangen ist, das ist einfach beim ersten IVF das, was passieren kann. So, ist es keine Garantie, dass es funktioniert, aber ich kann es auch nicht zerdenken.
Ja, das
Was
finde
ich
ich
aber
einfach.
machen kann, ist zum Beispiel über Suggestion bei Hypnose, und das sehen wir immer wieder bei Patientinnen, die Anzahl der Eizellen, die da sind, deutlich verbessern.
Die Anzahl der Follikel erhöhen und die Gebärmutterschleimhaut auch, ne, dass die irgendwie besser
Ist
aufgebaut
spannender, spannenderweise, also als ich es noch gemessen habe bei meinen Patientinnen, als ich noch die Praxis in Kiel hatte, war das häufig das, was es aber oft auch zusammen mit Medikamenten. Also wie gesagt, ich kann mit der Hypnose ja auch Suggestionen geben, dass Medikamente besser vertragen werden und der Körper mit Medikamenten besser kooperiert. Das heißt, es geht immer Hand in Hand. Ich finde Hypnose total toll, aber für mich ist es eine Ergänzung der normalen Medizin. So, und
Wobei ich sage, da ich grätsche da einmal rein, ich habe eine Klientin, also die teilen wir uns, die hat nichts anderes gemacht als das Jahr davor medizinisch. Die hat sich nur deine Hypnose noch dazu geholt Und die Gebärmutterschleimhaut war um 2 Millimeter höher aufgebaut.
Geil. Super. Also, das funktioniert sicherlich in Einzelfällen. Ich möchte einmal nicht, das, wie gesagt, ich bin totaler Fan von Hypnose. Ich liebe das und ich weiß, warum ich es tue. Ich habe genug Kinder damit erlebt, seitdem ich das dazugenommen habe zur Medizin, wo ich weiß, die Schwangerschaften wären vorher nicht passiert. Aber ich will einfach nicht, dass das so die neue Wundermethode ist, die total gehypt wird, weil auch das ist es keine Garantie für alle Frauen. Wir sind verschieden, aber ich habe etliche Frauen, die Stein und Bein schwören, also ohne mich, beziehungsweise ohne die Hypnose wird das nicht funktioniert.
Ich glaube, das schreie ich auch laut hier. Okay, Dorothee, ich danke dir. Ich spreche jetzt noch mit Dr. Sören von Otte. Ihr kennt euch ja auch.
Ja, grüß ihn ganz lieb.
Das mache ich. Ich bin mal gespannt, was er noch dazu beisteuern kann. Und ja, es ist ein Jein, aber okay. Ich danke dir von Herzen für deine Einschätzung und für dein Fachwissen.
Gerne, immer wieder gerne.
So viel zu der Einschätzung und zu Dorothee Struck, was sie uns so darüber erzählen kann. Ich hoffe, da war schon einiges für euch mit dabei. Und jetzt kommt noch Dr. Med Sören von Otte. Er ist der Leiter des Kinderwunschzentrums am Uniklinikum in Kiel. Und auch ihn habe ich gefragt, wie ist das hier denn jetzt mit dem Stress? Hier kommt das kleine Minigespräch, was wir aufgezeichnet haben.
Okay, Sören, die Frage aller Fragen. Ist Stress jetzt wirklich schädlich fürs Schwangerwerden, Schrägstrich fürs Schwangerbleiben?
Also, das ist eine uralte Frage, die uns natürlich in der täglichen Praxis immer wieder bewegt. Die Frage nach der Beziehung zwischen Stress und Schwangerschaft oder Kinderwunsch. Eins kann ich ganz sicher sagen, Kinderwunschpaare haben fast alle Stress, mehr oder weniger. Kann man sich leicht vorstellen, wenn die jahrelang gewartet haben, vielleicht auch schwanger geworden sind, Fehlgeburten hatten, dann weiß man, dass es objektiv messbar und bekannt, dass diese Situation natürlich den Stress auslöst. Und wenn wir dann noch ankommen und sagen, okay, jetzt machen wir eine Therapie, das und das ist das Konzept, dann ist das am Anfang erst eine Erleichterung, weil man denkt, man hat die Lösung gefunden, prima, aber dann klappt die Therapie nicht, dann muss man die wiederholen, dann gibt es Fehlschläge, Rückschläge und auch viel Frustration. Und das führt dann dazu, dass der Stresspegel durch die Behandlung steigt. Was wir aber nicht sicher wissen oder eigentlich mittlerweile auch sehr gut wissen, ist, dass durch Stress Kinderwunsch nicht etwa ausgelöst wird. Also ich höre das immer wieder, dass Paaren empfohlen wird, ja, fahrt doch mal in Urlaub, macht doch mal maximale Entspannung, dann klappt es schon. Und man kommt dann total unentspannt wieder aus dem Urlaub, weil es eben noch nicht geklappt hat, entgegen dieses Ratschlags. Also man kann sich nicht maximal entspannen, um dann besser schwanger zu werden. Sowas gibt es nicht. Es gibt eine Hamburger Psychologin, die ist in dem Bereich sehr renommiert. Die kenne ich persönlich ganz gut. Die hat mal vor einer Ärztetagung einen Vortrag gehalten zu dem Thema Psychologie und Stress. Und die war knallhart. Die hat die Kollegen gefragt, was denkt ihr denn, was ist die schlimmste Situation für eine Frau im Zusammenhang mit Verkehr? Dann ging so ein Gemurmel durch den Saal und irgendwann sagte einer, Vergewaltigung. Sagte sie richtig, das ist korrekt, Vergewaltigung. Dann kam die Frage, und kann man dabei schwanger werden? Ja, kann man. Und das war so ihr Beispiel, um allen zu zeigen, dass das Thema Stress löst Kinderwunsch aus, also diese Richtung der Beziehung falsch ist. Stress löst nicht Unfruchtbarkeit aus, wenn eine Frau einen Eisprung hat, wenn eine Frau im Grunde einen Zyklus hat, also fruchtbar ist in regelmäßigen Intervallen, das Paar sich trifft, nicht etwa eine Wochenendbeziehung vorliegt, ist ja völlig klar, die also regelmäßig kuscheln können, dann kann die Frau ganz normal schwanger werden.
Ja, also könnte man eigentlich allen das jetzt quasi mal vorspielen, diese Sequenz von dir, die sagen, du musst dich nur mal entspannen, dann klappt das schon. Einfach hier bitte, nein, so ist es einfach nicht, weil das ist mir irgendwie echt so ein Herzensanliegen, weil das ist noch so drin in den Köpfen, also durch die Bank weg, gesellschaftlich gesehen, ne? Ja.
So ein Mythos, der sich hält. Ich meine, man hat natürlich irgendwann automatisch als Paar, als Betroffener die Empfindung, weil das jetzt nicht klappt. Klar habe ich Stress und der Stress macht es erst richtig schlimm. Und dann kommen so Ideen, ja, vielleicht sind wir auch zu sehr auf das Thema fokussiert und deswegen gibt es so Blockaden und durch diese Blockaden kann man dann nicht mehr schwanger werden. Das ist automatisch logisch, dass man sich das irgendwie zu erklären versucht, aber Fakt ist, das stimmt nicht.
Danke, danke, danke,
Bitte.
danke. Wirklich, also stellvertretend, glaube ich, für so viele. Weil manchmal ist es ja noch nicht mal so, dass man sich selber fragt, habe ich da Blockaden, sondern es hört man irgendwo. Also selbst ich habe das in meinen Ausbildungen, sei es jetzt systemische Therapieausbildung oder, habe ich das auch gehört teilweise von Kolleginnen, muss ich dann ja tatsächlich sagen, die sagen, nee, ich glaube, du hast da einfach noch eine Blockade und hier musst du noch was lösen und da musst du noch was lösen. Guck noch mal genau, wie ging es deiner Uroma damals und so. Und ich habe das alles gemacht, das war auch spannend. Aber ob das jetzt tatsächlich der Schlüssel war, wenn, dann ist es die Summe aller Dinge. Aber nicht hier diese eine Blockade, die ich dann zwingend noch vielleicht lösen muss. Ne? Das kann einem bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen, aber es ist nicht zwingend erforderlich, um schwanger zu werden. Ne?
Die Beziehung ist eben umgekehrt korrekt, ne? Also die Unfruchtbarkeit löst am Ende den Stress aus, aber es ist eben nicht andersrum. Der Stress löst nicht die Unfruchtbarkeit aus. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Ha, das ist echt so schon erleichternd, Dankeschön. Ich hatte mit, ach genau, ich habe ja mit Dorothee vorher gesprochen, Dorothee Struck, ihr kennt euch ja auch. Und sie
Ja.
meinte, was passieren kann manchmal, ist, dass es zum Beispiel einen zu hohen Prolaktinwert gibt, der dann dafür sorgt, dass es schwer ist mit dem Schwangerwerden oder der es vielleicht sogar verhindert. Und habe ich das jetzt richtig in Erinnerung, dass Stress auch Prolaktin auslösen kann? Stimmt das?
Das ist korrekt. Prolaktin ist ein Stresshormon, aber ein zu hoher Prolaktinwert würde bedingen, dass der weibliche Zyklus irgendwann aussetzt. Das heißt, der Rhythmus verloren geht, also man nicht mehr erinnert, wann die letzte Regelblutung war. Wir haben das auch öfter in den Gesprächen. Die Patientinnen, die ein erhöhtes Prolaktin haben, sagen nicht selten auf die Frage, wann war die letzte Regel? Ja, letztes Jahr im September oder so als Antwort. Das heißt, der Zyklus setzt durch eine Prolaktinerhöhung aus. Meistens hat die andere Ursache, nämlich medikamentös oder auch kleine Knötchen an der Hirnanhangdrüse, machen eine Hyperprolaktinämie, wie wir das medizinisch nennen. Das ist die klassische Ursache.
Okay, alles klar. Also dann habe ich auch schon gemerkt, mein Zyklus stimmt nicht, es ist nicht PCO oder nicht ausschließlich PCOS, sondern da ist noch was anderes, ne? Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen kannst, okay, da haben wir gesehen, stressbedingt hat das irgendwie Einfluss auf den Zyklus der Frau genommen, irgendwas?
Also ich finde, der Zyklus ist eigentlich ein ganz guter Marker, ohne dass man jetzt konkret irgendwelche Hormonwerte messen muss, kann man am Zyklus erkennen, dass die Fruchtbarkeit da ist, nämlich dann, wenn der Zyklus rhythmisch ist. Ob er jetzt 25 Tage hat oder 28 oder 34, ist egal, aber er tritt rhythmisch ein. Das bedeutet, die Eireifung findet statt bis zum Eisprung und dann kommt die Gelbkörperphase. Und das ist eigentlich ein ganz guter Indikator.
Ja, schön. Also darauf kann man gucken und also ich sag mal so, wenn man jetzt einen regelmäßigen Zyklus hat und man kriegt diesen blöden Ratschlag, kann man sagen, hier, nee, komm, ich schicke euch mal die Folge, da hört jetzt schwarz auf weiß.
Also man sollte trotzdem in Urlaub fahren, das macht natürlich Sinn, aber nicht um ausschließlich im Urlaub wegen der Entspannung schwanger zu werden. Da
Ja.
kann man auch schwanger werden, aber das ist kein therapeutisch guter Rat, weil wenn es dann nicht klappt, ist der Stresslevel eher noch höher.
Ja, genau. Was stimmt mit uns nicht? Oh, das ist so erleichternd. Ich danke dir von Herzen, Sören, für deine Einschätzung und für dieses sehr, wie ich finde, erleichternde Statement.
Sehr gerne, sehr gerne.
Eine
Genau.
Sache fällt mir doch noch ein. Vielleicht können wir die noch dazu packen.
Ja.
Falls ich selber als Patientin jetzt von dir oder als Frau, die gerade zuhört, merke, ja, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie gestresst. Also mich nervt es selber und ich bin oft angespannt. Gibt es irgendwas, was du aus deiner Sicht noch empfehlen kannst, was man so dagegen halten kann? Also wie man das vielleicht, ja, sein Nervensystem ein bisschen beruhigen kann?
Ja, es gibt natürlich eine Reihe von Maßnahmen, die wir auch immer wieder empfehlen. Ob das jetzt regelmäßige körperliche Aktivität ist, Spazierengehen, Sport, Yoga ist sehr hilfreich oder aber auch eine Begleitung, also Kinderwunschbegleitung zum Beispiel, einfach sprechen mit Profis oder mit Betroffenen. Austauschgruppen sind sehr, sehr hilfreich, um den Stresslevel abzubauen, der häufig eben sonst keine Ventile findet. Das ist völlig klar.
Ja, genau, da habe ich nämlich mit Dorothee auch drüber gesprochen, was, und da meinte sie eben auch, es gibt oft nicht so dieses eine Rezept, mach mal das und dann geht's dir besser, sondern da wirklich auf sich zu hören, was hilft mir? Hilft mir Sport, hilft mir Entspannung, hilft mir Boxen, ne? Auch ein bisschen irgendwie Wut rauslassen, kann ja auch sein.
Kampfsport.
Ja, genau, Kampfsport, irgendwie so, ja. Da ist es wirklich wichtig, seinen eigenen Weg einfach zu finden, ne?
Absolut, genau.
Okay. Danke, danke von Herzen und wir hören uns bestimmt sowieso nochmal wieder.
Sehr gerne. Bis bald dann, ne?
Genau, bis bald.
Danke, ciao, tschüss.
Ciao.
Ja, ich hoffe, da war was dabei für euch, was euch hoffentlich auch erleichtert hat. Also ich glaube, man hat es auch gehört, merklich aufgeatmet bei einigen Dingen. Ja, und ich hoffe, dass es euch da irgendwie ähnlich geht, dass ihr euch nicht auch noch zusätzlich stressen müsst, weil ihr euch zwischendurch mal stresst. So, denn es gehört einfach schlichtweg zum Kinderwunsch mit dazu. Es ist eine belastende Zeit. Und ja, da gehört einfach Stress mit dazu. Ne? Das Einzige, finde ich, was halt wichtig ist oder was legitim ist oder wo ihr euch natürlich auf euch selber gut aufpassen könnt, ist, wenn ihr merkt, euch stresst das so sehr, es belastet euch so sehr, dass ihr darunter leidet. Also, dass ihr wirklich einen Leidensdruck habt wegen des Stresses, dass ihr dann einfach da guckt, gibt es irgendwas, was mir helfen kann. Ne? Also, Stichwort Vagusnerv, ne? Da irgendwie was regulieren. Und dann einfach guckt, was hilft euch wirklich und nicht, was sagen alle anderen, was denen hilft, sondern was tut mir wirklich gut. Also wodurch fühle ich mich besser, wodurch fühle ich mich entlastet. Und das kann natürlich Yoga sein, das kann natürlich Meditation sein, ne? So diese Klassiker, sage ich jetzt einfach mal. Das kann aber eben auch wirklich in Boxsack sein oder im Wald rumschreien oder ins Kissen schreien oder ich weiß es nicht was, weil immer nur mit Sanftheit drüber bügeln, kann total hilfreich sein, kann aber auch manchmal irgendwie ein Schuss nach hinten sein, ne? Dass man erstmal ein bisschen was loswerden muss auch. Also was mir ja immer geholfen hat, ist Tagebuch schreiben, Videotagebuch aufnehmen, Therapie, also wirklich mit jemandem drüber sprechen, es einfach sich auch von der Seele reden. Manchmal klingt das so banal. Ich finde, das hat einen unglaublich großartigen Ventileffekt, dass man einfach was los wird, weil es zwischendurch auch helfen kann, das dann einfach rauszuhaben aus dem eigenen System, dass es nicht innerlich so eine Abwärtsspirale ist, ne? Sondern dass man es irgendwie mal rauserzählt. Das kann ja einfach wirklich erleichtern. Vor allem, wenn man sich eben jemanden sucht, dem man es erzählt, der einem dann nicht direkt sagt, oh Mann, du bist aber gestresst. Oder oh ja, dann musst du aber auch mal das und das machen. Also der einem nicht direkt wieder einen Auftrag mitgibt. Das finde ich nervig, ne? Wenn man irgendwie direkt immer eine Lösung bekommt, dann macht er einfach das und das, oder macht er das und das, ja, dann macht er einfach das und das. Ja, manchmal hilft es gar nicht, manchmal geht es auch gar nicht darum. Manchmal geht es gar nicht darum, dass eine Lösung zu haben oder das Wissen um eine Lösung, sondern dass sich das erstmal einfach von der Seele zu reden ist, sagen zu dürfen, ohne dass es gleich bewertet wird und ohne dass einem gleich irgendwie der Ball zurückgespielt wird im Sinne von, ja gut, wenn du das und das Problem hast, dann machst du halt das und das. Also ich sage jetzt einfach mal, der Klassiker, bei dem man das kennt, auch irgendwie habe ich ein bisschen zugenommen. Übrigens, das habe ich vergessen, das habt ihr, hat auch jemand gesagt oder mehrere von euch, Frustthema, was auch belastend sein kann im Kinderwunsch, Gewichtszunahme. Entweder durch Frust, ne, trösten mit Essen oder aber eben auch wegen der Hormone. Das ist natürlich echt auch nochmal ein Thema für sich. Da habe ich auch schon mal eine extra Folge zugemacht. Das kann eben auch zusätzlich wirklich sehr belastend sein. So. Und das, ja, also was ich sagen wollte, ne, das kennt man ja, wenn man dann sagt, ach, irgendwie habe ich zugenommen, fühle mich nicht so wohl. Ja gut, dann isst doch weniger. Ja, dann macht doch Sport. Ja, da bin ich auch schon selber drauf gekommen. Das ist jetzt nicht das Wahnsinnsgeheimnis. Nur manchmal ist es A, nicht so leicht und B, geht es auch manchmal gar nicht darum, sofort in den Aktionismus zu kommen und sofort irgendwas umzusetzen, sondern es erstmal zu benennen. Und das kann einfach schon mal total entlastend sein hier und da. Und da ist, glaube ich, immer jemand ganz gut, der da vom Fach ist. Also irgendwie eine Form von Therapeutin, von Begleitung, jemand, der das so ein bisschen gelernt hat, der euch nicht sofort irgendwie 20.000 Ratschläge um die Ohren haut, sondern der es einfach erstmal so lässt und ein bisschen vielleicht auch tiefer taucht mit euch, ne? Was ist da los und was könnte dir wirklich gut tun? Genau, also ich hoffe, ihr seid da vielleicht schon auf eurem Weg oder ihr findet irgendwas, was euch wirklich gut tut. Ansonsten ist da vielleicht auch jemand hilfreich, der euch begleiten kann. Also jemand, der eben ein bisschen therapeutisch unterwegs ist, mit dem ihr vielleicht gemeinsam was rausfinden könnt, was für euch gut sein kann, was euch entlastet, wo ein bisschen Stress abgebaut wird. Es kann auch jemand sein, der mit euch autogenes Training macht, ne, oder eine geführte Meditation oder eine Fantasiereise oder sowas. Das habe ich auch mit einigen Klienten gemacht und das kann auch total entlastend sein, da zu einem sicheren Ort zu reisen, sein Krafttier zu besuchen, Und das kann eben auch zwischendurch mal stärken. Ja, und was mir halt eben geholfen hat, das hat man, glaube ich, auch schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, war eine Hypnose, weil ich da eben nichts machen musste. Das war für mich so entlastend, das, was Dorothee auch gesagt hat vorher, dieses, ich muss nicht schon wieder irgendwas tun. Ich muss nicht schon wieder irgendwas muss ich mir auf meine ewig lange To-Do-Liste packen. Der Kinderwunsch ist sowieso schon wie ein Doppelleben, wo man einfach so wahnsinnig viel auf dem Schirm haben muss, organisieren muss, planen muss, recherchieren muss. Das ist ja gigantisch. Und die To-Do-Liste ist da voll genug. Da braucht man nicht noch einen Punkt mehr. Sondern das sollte dann eben nicht eine Baustelle sein, sondern wirklich eine Tankstelle sein im Idealfall, die euch einfach nur was gibt, die euch nichts kostet, ne, die euch nicht so viel Kraft und Kapazitäten kostet, sondern maximal eine Ressource, die ihr euch gut leisten könnt, ne, die nicht wehtut. Ja. Also ich überlege mal, ob es da irgendwas gibt, was ich euch noch in die Shownotes verlinken kann, zum Beispiel vielleicht Ansprechpartner, wo ihr jemanden finden könnt, der euch therapeutisch begleitet. Das kann ich natürlich machen, da gibt es aber eben auch das BKID, das verlinke ich euch hier. Hypnosen verlinke ich euch natürlich. Und ansonsten, was so Yoga, Meditation oder so angibt, da gibt es auch, also Meditationen, da gibt es auch echt schöne Reisen auf YouTube, habe ich auch zwischendurch mal was gefunden. Ja, wie gesagt, Fantasiereisen kann ich auch mit euch machen, wenn ihr das mögt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr irgendwas um die Ecke habt oder im Internet schlau werdet und da was Gutes für euch findet, was euch wirklich Kraft gibt, diesen anstrengenden Weg durchzustehen. Genau. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe und freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Bis dann.